Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Atlas. Menschen, Landschaften, Musik. Das Shuilo-Tal in Südwestchina war bis vor noch nicht allzu langer Zeit ein extrem abgelegenes Tal. Verschiedene tibeto-burmanische Volksgruppen lebten dort auf engstem Raum mit und nebeneinander. Die Ethnologin Elisabeth Schü besuchte zusammen mit einer kleinen Forschungsgruppe die Menschen im Shuilo-Tal in den 90er Jahren. Mit dabei war auch Caroline Weckerle, Ethnobotanikerin an der Universität Zürich. Die Menschen interessierten sie gleichermaßen wie die Pflanzen, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Shuilo-Tales nutzten und anbauten. Mehrfach hat sie inzwischen das Tal besucht und dabei auch die rasanten Entwicklungen miterlebt, die das Tal verändern. Entwicklungen, die mit Gold zu tun haben. Musikauswahl Valerio Benz, Gesprächsleitung und Redaktion Maya Brandli. Caroline Weckerle, das war ein Lied aus der Provinz Cham. Es ist ein Lied des Kriegers. Ein unbekanntes Land ist wie ein düsterer, wüstenhafter Ort. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, wird er zur Heimat. Eine unbekannte Person kann wie ein Geist scheinen, aber wenn sie vertraut wird, kann sie ein Freund werden. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie diese Musik und diesen Text hören?
Ja, natürlich die viele Zeit, die wir mittlerweile in Südwestchina in tibetischen Kulturraum verbracht haben. Und unter anderem beschäftigen wir uns ja da mit Ritualpflanzen und Ritualen. Und in diesem Lied werden die heiligen Orte der Landschaft angesprochen und angesungen. Und das ist gerade bei den Shui, das ist eine Ethnie, mit der wir arbeiten, da wird jeden Morgen auf dem Flachdach ein Morgenritual abgehalten. Da werden bestimmte Pflanzen verbrannt, es wird mit den Göttern kommuniziert. Und es werden eben auch Texte gesprochen, wo diese heiligen Orte angerufen werden. Und das sind alles lebendige Orte, also die ganze Umgebung ist lebendig. Und der Mensch und vor allem auch die Familie und das Haus positioniert sich innerhalb von dieser Umgebung.
Ein Lied also, buchstäblich vom Dach der Welt, vom Tibet nämlich, in den Kosmos hinausgesungen. Sie, Caroline Weckerle, haben mir im Vorgespräch erzählt, dass die Dächer jetzt nicht allegorisch verstanden, dass die Dächer dort im Schwielertal eine ganz besondere Rolle spielen.
Ja, der Baustil, der ist effektiv auch tibetisch. Das sind so Flachdachhäuser, die eigentlich auf drei Ebenen aufgebaut sind. Das zuunterst haben wir den Stall, wo die Tiere leben, und dann kommt der Wohnraum der Leute. Das ist ein großer Raum mit dem Feuer als Zentrum und manchmal gibt es noch mehrere Zimmer. Und dann kommt das Flachdach und dort wird einerseits das gesamte Getreide verarbeitet. Also nach der Ernte wird das direkt aufs Dach transportiert und dort dann getrocknet, aber auch gedroschen etc. Und gleichzeitig ist das Flachdach auch der Ort, wo die Götter der Umgebung verehrt werden. Also es gibt rituelle Feuerstellen in der Mauer des Flachdaches und dann auch so kleine Altäre auf dem Dach obendrauf.
Dieses Schwielertal, das ist ja sehr abgelegen, also jetzt nicht nur aus unserer ethnozentrischen Sicht von der Schweiz aus gesehen, es ist auch in China ziemlich abgelegen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in dieses Schwielertal zu gehen?
Ja, ich war eben Teil dieser Arbeitsgruppe und die Leiterin Elisabeth Schü, die hatte auch in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, eine Expedition durch dieses Tal, unter anderem durch dieses Tal gemacht. Und eben gerade weil es so abgelegen war, also es hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Straße gegeben, und auch weil bis anhin praktisch noch keine Forschung gemacht wurde, hatte sie das Gefühl, das wäre spannend, da etwas zu machen. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und ich hatte damals nicht den Plan, ich wollte nicht unbedingt nach China, das hat sich wirklich so ergeben, und war dann aber vom ersten Moment an total fasziniert, wie ich da war.
Warum?
Die Leute, die Lebensweise der Leute, natürlich auch die Zeitreise, also so hunderte oder sogar tausende Jahre quasi zurückzureisen. Und das Fremde, also für mich damals absolut Fremde. Und gleichzeitig aber diese Gastfreundschaft, das Aufgenommenwerden, ja, das Adoptiertwerden in einer Familie dort, das war alles sehr, sehr faszinierend.
Sie haben sich damals auf die Shui konzentriert. Es ist eine kleine Gruppe, über die man wenig oder eigentlich fast gar nichts wusste.
Es gab eine linguistische Arbeit zu den Shui. Man wusste auch, dass die Shui nur, also eine kleine Gruppe von Menschen ist, die nur gerade in diesem Tal lebt. Und die Idee war dann, dass jeder von uns, wir waren vier Leute, zwei Sinologen, ein Ethnologe und ich als Botanikerin, dass jeder von uns bei einer anderen Ethnie in diesem Tal lebt. Es sind nämlich fünf verschiedene ethnische Gruppen, die in diesem Tal sehr nahe eigentlich beieinander leben, aber verschiedene Sprachen sprechen. Und die Idee war, oder ist es immer noch, längerfristig eine Talmonographie zusammenzukriegen. Und jeder von uns hatte aber einen anderen Forschungsschwerpunkt. Bei mir ging es eben um die Ethnobotanik, also Pflanzen und Menschen. Bei den Kollegen ging es um visuelle Anthropologie, Raumwahrnehmung, Verwandtschaftsstrukturen. Das ist, also ich habe vor allem bei einer Familie, bei einer Shui-Familie gelebt und von dort aus dann die anderen Dörfer besucht. Und es ist sehr wichtig, dass einem die Leute bei einer Familie eigentlich zuordnen können, dass man von der Familie kommt und so dann die Kontakte herstellen kann.
Sie haben da mitten in diesen Großfamilien, also das sind ja nicht kleine Familien, das sind ja Großfamilien, die in diesen Räumen leben. Wie war das für Sie, sich da einzugliedern? Also Sie hatten ja wahrscheinlich nicht sehr viel Privatsphäre.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt keine. Das war wohl die größte Umstellung zu Beginn, dass man einfach nie alleine ist. Das gesamte Leben, das spielt sich in diesem Hauptraum ab, also da wird gekocht, gegessen, aber auch geschlafen. Ja, das ist am Anfang ganz bestimmt gewöhnungsbedürftig.
Wie sind Sie da morgen aufgestanden? Haben Sie die Zähne geputzt oder wie? Ganz praktisch.
Ganz praktisch. Ja, es hat, wie ich das erste Mal da war, hat es noch kein fließendes Wasser gegeben. Und da hatte ich dann einfach so ein kleines Becken mit Wasser für mich, was ich sorgfältig eingeteilt habe über den Tag. Das größte Problem schon damals und heute immer noch sind für mich die Flöhe, da ich dummerweise allergisch auf die reagiere. Ansonsten ist es eigentlich, wie soll ich sagen, es war eigentlich kein Problem, mich auf diese für uns sehr einfache Lebensweise einzustellen. Das viel größere Problem war nachher wieder zurückzukommen nach diesem ersten halben Jahr.
Warum?
Ich habe mir das ein paar Mal überlegt. Ich weiß, ein Grund ist sicherlich, dass man sich aufs Hingehen sehr detailliert vorbereitet und aufs Zurückgehen aber eigentlich überhaupt nicht. Und dieses Gefühl vom Kulturschock hatte ich eigentlich vor allem in umgekehrter Richtung. Ja, wieder zurück quasi in die westliche Welt zu kommen.
Also man wappnet sich auf das Fremde und ist dann auch irgendwie vorsichtiger, sorgfältiger und passt besser auf.
Ja, oder hat vielleicht alles gedanklich schon mal durchgespielt oder ja, weiß ungefähr, was einem erwarten könnte. Und umgekehrt hat man das Gefühl, ja, jetzt kommt man ja einfach wieder zurück und dass das mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden sein könnte, damit habe ich nicht gerechnet.
Was waren das für Schwierigkeiten?
Das Gefühl, mich nicht mehr richtig einordnen zu können. Vielleicht auch ein bisschen eine Entwurzelung oder irgendwie so etwas. Das ist noch schwierig zu beschreiben. Und das war aber nur beim ersten Mal so ausgeprägt, nachher dann nicht mehr. Jetzt mittlerweile ist es so, sind wie Welten, die nebeneinander existieren und die ich wechsle von Zeit zu Zeit und dann jeweils dort anknüpfe wieder, wo ich aufgehört habe.
Wenn Sie wieder zurück ins Tal kommen, wie werden Sie da empfangen? Bleiben diese familiären Bande oder sind Sie dann wieder ein Frischling, wenn Sie da hinkommen?
Nein, das bleibt. Also auch, es gab eine sehr lange Pause zwischen meinem ersten Aufenthalt und dem zweiten, das waren 8 Jahre. Und das war wieder, ja, man wurde wieder aufgenommen als Familienmitglied, das lange Zeit weg war.
Und man kannte sie noch.
Ja.
Hören wir hier nochmals ein Lied vom Dach der Welt. Laso Pumo, gesungen von der tibetanischen Sängerin Yungchen Lamo.
Oh,
Caroline Weckerle, das Shuilo-Tal im südwestlichen China grenzt an Tibet. Das Shuilo-Tal liegt im Hochgebirge. Es ist nicht nur berühmt, weil auf kleinstem Raum sehr viele verschiedene Ethnien miteinander leben. Es ist auch berühmt für seine große Biodiversität. Wie muss man sich diese Landschaft, die Bepflanzung dieser Landschaft dort vorstellen?
Der Talgrund, die sind normalerweise so um 2000 Meter und man steigt dann auf diese Pässe. Und unten auf diesen 2000 Metern hat man eine subtropische Vegetation. Also das kann man sich recht ähnlich vorstellen wie das, was wir vom Mittelmeergebiet her kennen. Also es ist eine trockene Buschvegetation, relativ karg, zum Teil auch savannenartig mit Pistazienbäumen oder so. Und dann, wenn man weiter hinauffährt, kommt meistens ein Pinuswald und dann später ein Mischwald mit ganz vielen verschiedenen Eichenarten drin. Und je höher man dann hinaufkommt, mischt sich das auch wieder mit Tannenbäumen. Und häufig wird der Waldrand, der ist sehr hoch oben, also den findet man erst zwischen 4000 und 4500 Metern, gibt es dann so Rhododendronwälder auch. Also das sind Rhododendronarten, die bis zu 5 Meter hoch werden. Sehr, sehr schön.
Also was man bei uns in den Vorgärten hat?
Ja, genau, einfach viel größer. Und dann kommt auch wieder Buschvegetation und dann die alpinen Wiesen. So ähnlich wie wir das bei uns auch kennen. Die Vielfalt der Pflanzen ist größer und es gibt sehr viele krautartige Pflanzen mit sehr großen Blüten auf dieser Höhe, was man bei uns in den Alpen eher weniger hat.
Aber das Faszinierende ist ja diese Konzentration in diesen Schichten.
Ja, genau. Also diese ganzen Stufen, die man eigentlich nacheinander erleben kann und durchqueren kann. Wie ich das erste Mal da war, wurde sehr viel geholzt, also in den Wäldern. Seit 1998 ist das, wobei in diesem Gebiet wurde es erst um 2000, sogar nachher durchgesetzt, einen sogenannten Logging Ban, also ein Verbot, Holz zu schlagen. Das hängt zusammen mit den starken Überflutungen im Yangtze-Gebiet und sehr viel Aufforstung. Und es ist insofern schön, als dass die Wälder, die noch erhalten sind, jetzt auch bis auf Weiteres so erhalten bleiben.
Aber es ist nicht der große Kahlschlag gewesen in dieser Gegend?
Doch. Also massiv. Das war wirklich weite Flächen, alles kahl geschlagen. Und dann auch, was nicht hundertprozentig zu verwenden war, einfach liegen gelassen. Und sehr ein trostloser Anblick.
Kannten Sie die Pflanzen? Also das ist ja eine völlig neue Welt dort.
Das ist nicht eine ganz andere Pflanzenwelt, als wir sie hier haben, sondern da gibt es sehr viele Arten, aber vor allem auch Gattungen, die hier auch vorkommen. Häufig haben sie einfach eine größere Diversität. Also wenn wir als Beispiel das Edelweiß nehmen, das wir hier sehr gut kennen, da gibt es in Südwestchina einfach x verschiedene Arten. Aber es ist auch das Edelweiß.
Haben Sie Pflanzen gefunden, die Sie noch nie gesehen haben?
Ja, wir haben sogar eine neue Art gefunden und beschrieben. Zufällig. Wir haben die gesammelt, weil die Kinder da vor allem die Blüten abreißen und aussaugen. Und konnten sie dann nicht bestimmen im Habar und haben dann gemerkt, ja, die ist ähnlich wie diese Art, ist sie aber nicht. Und die ist auch ähnlich wie diese zweite Art, ist sie aber auch nicht. Und gemerkt, das ist wirklich eine neue Art. Das ist auch nach wie vor möglich.
Und jetzt heißt diese Pflanze wie?
Die heißt jetzt Chilanopsis. Nein. Präcox.
Wie heißt die Pflanze? Entschuldigung.
Chilanopsis präcox. Und präcox, das heißt, sie macht Blüten, bevor die Blätter kommen. Und das ist speziell innerhalb von dieser Gruppe von Pflanzen. Das ist die einzige Art innerhalb dieser Gruppe, die das macht.
Südwestchina ist berühmt für seine vielen Heilpflanzen. Caroline Weckerle, war das für Sie als Botanikerin mit ein Grund, warum Sie sich für dieses abgelegene Tal interessiert haben?
Nein, war es jetzt in diesem Kontext nicht. Sondern es ging wirklich zu Beginn darum, ganz generell die Wildpflanzennutzung, und da sind halt die Heilpflanzen meistens ein wichtiger Bestandteil, zu dokumentieren und dann später auch zu analysieren. Und in diesem Gebiet werden sehr viele Pflanzen wild gesammelt für die traditionelle chinesische Medizin. Es gibt eine große Vielfalt an Medizinalpflanzen und ich hatte dann das Gefühl, dass deshalb sicherlich auch das traditionelle Wissen der Leute zu diesen Heilpflanzen vielfältig ist oder reichhaltig ist und dass es sich lohnen würde, dieses zu dokumentieren und zu erforschen.
Haben Sie gedacht?
Habe ich gedacht, genau. Es kam dann anders.
Hören wir hier nochmals ein Stück. Das heißt Om Mani Padme Hum. Das ist die Sängerin Yang Chen Lamo. Es ist eine moderne Sängerin, die heute in New York lebt und versucht, diese traditionelle Musik zu vermischen mit moderner Musik.
Ja, dieses Omani Biemeho, wie sie es im Schwilotal oder in Muli generell aussprechen, das ist ein ganz wichtiges tibetisches Mantra. Und das sind auch die Schriftzeichen dieses Mantras, die überall eingeritzt werden, an heiligen Orten oder bei Tempeln. Oder was man ganz häufig findet in diesem Gebiet, sind sogenannte Manis. Das sind eine Art Steinhaufen mit Steinplatten, so Schiefersteinplatten. Und da wird auch genau dieses Mantra reingeritzt. Und diese Manis, die werden dann umrundet. Und das funktioniert so wie eine Gebetsmühle. Also durch das Umrunden werden diese Mantras auch rezitiert. Und das ist auch genau das, was auf die Gebetsfahnen beispielsweise drauf gedruckt wird.
Sehr tibetanisch.
Ja.
Caroline Weckerle, Sie sind ausgezogen, um etwas darüber zu erfahren, wie die Menschen im Schwilotal Heilpflanzen nutzten, anbauen, sammeln. Und es kam dann, wie Sie vorhin sagten, ganz anders.
Weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass die lokalen Ethnien ein sehr großes Wissen haben zu diesen Heilpflanzen. Jetzt die Ethnie oder die Ethnien, mit welchen wir gearbeitet haben, dort hat sich herausgestellt, dass dies nicht der Fall ist. Und entsprechend mussten wir dann unseren Forschungsschwerpunkt etwas verschieben. Es hat sich gezeigt, dass die Ritualpflanzen sehr spannend sind, dass da ein großes Wissen vorhanden ist, dass die sowohl im Alltag wie auch im Zusammenhang mit Krankheiten eine wichtige Rolle spielen. Und das ist das, was seither jetzt im Vordergrund unserer Forschung steht.
Also Sie mussten die Optik komplett verschieben?
Ja, vielleicht nicht komplett, aber doch ein bisschen den Winkel ändern, ja.
Warum wussten die in diesem Tal, in diesem Schuilo-Tal nichts von diesen Heilpflanzen?
Also es ist nicht so, dass sie nichts wissen, aber es ist jetzt nichts, was sie traditionellerweise im großen Stil anwenden. Und das ist eine sehr spannende Frage und das ist auch etwas, was man jetzt nicht nur in Südwestchina, sondern auch in anderen Weltgegenden findet, dass die Biodiversität oder jetzt in unserem Fall die pflanzliche Diversität von verschiedenen ethnischen Gruppen sehr unterschiedlich genutzt wird. Und dass das zum Teil benachbarte Gruppen sein können und die einen, die wenden wirklich sehr viele verschiedene Heilpflanzen in einem groß oder in einem sehr unterschiedlichen Kontext auch an oder bei sehr vielen verschiedenen Krankheiten an. Und bei anderen, die verlassen sich viel mehr auf rituelle Heilung.
Also nicht auf die sogenannte medizinische Wirkung der Pflanzen, sondern auf die Wirkung der Götter.
Ja, genau.
Jetzt sind Sie ja Naturwissenschaftlerin, waren Sie ja nicht enttäuscht?
Eigentlich dadurch habe ich mich dann auch ein bisschen vertieft ins Thema. Und was ja dann bei uns vor allem schnell mal kommt, ist der sogenannte Placebo-Effekt. Und es gibt aber einen Ethnologe in den USA, Dan Merman ist das, der das ausführlicher behandelt hat und vor allem von der sogenannten Meaning-Response spricht in diesem Zusammenhang. Und das heißt eigentlich, und das ist ja etwas, was wir auch in der Biomedizin haben, dass die ganze Reaktion, sei das nun auf eine Heilpflanze, sei das auf ein Medikament, wie wir es kennen, auf ein biomedizinisches oder sei das auf ein Ritual, eben sehr stark kontextabhängig ist, immer, neben den Inhaltsstoffen. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das ich so auch drauf gekommen bin.
Kann man sagen, Sie haben jetzt quasi über diese Pflanzen vielleicht weniger erfahren, als Sie wollten, dafür mehr über die Kultur dort?
Ja, das kann man definitiv sagen, weil die Pflanzen, vor allem die Ritualpflanzen, sind natürlich ein wunderbarer Ausgangspunkt, um über den ganzen kulturellen Kontext etwas zu erfahren. Und vor allem, als wir dann mal das Wissen über die wichtigsten Pflanzen zusammen hatten, konnten wir dann auch zu den Leuten hingehen und mit diesen Pflanzen beginnen und dazu dann verschiedenste Fragen stellen. Und da kann man wirklich in die Kultur oder in ihre Vorstellungen eintauchen.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, ein sehr schönes Beispiel für uns war ein Resultat, das wir mittels sogenannten Groupings gefunden haben. Beim Grouping geht man folgendermaßen vor, man bringt Pflanzen oder auch Fotos von Pflanzen zu der Familie, wo man das Interview machen möchte und bietet dann die Leute, Gruppen zu machen mit diesen Pflanzen. Und dann nachher kann man darüber sprechen, wieso sie sie wie gruppiert haben, womit das zusammenhängt. Und wenn man das mit vielen Familien macht, kann man das dann auch statistisch auswerten. Und da sind dann verschiedene Gruppen eben rausgekommen. Also da hat man wirklich dann die Ritualpflanzen, die in frischem Zustand verbrannt werden und die in getrocknetem Zustand verbrannt werden. Also diese Gruppierungen, die machen die Leute alle auch.
Das sind die Kategorien, in die Sie diese Welt einteilen.
Genau, genau. Und da wollten wir natürlich auch wissen, die Kategorien, die wir verwenden, beispielsweise in unseren Artikeln, stimmt das überein mit den Kategorien, die Sie lokal eben auch verwenden? Und da haben wir eine wunderschöne Gruppe gefunden, und zwar waren das die sogenannten Reinigungspflanzen. Und da waren die Pflanzen drin, die sie brauchen, um zum Beispiel einen Besen herzustellen, um den Boden zu reinigen. Und da sind aber auch die Pflanzen drin, die sie verbrennen, um den Raum von bösen Geistern zu reinigen, bevor sie ein Ritual machen oder ein Fest machen. Und das hätten wir natürlich nie so zusammengetan, weil wir das immer irgendwie getrennt haben, diese materielle Ebene und die geistige oder spirituelle oder was auch immer. Aber das ist für sie die genau gleiche Ebene. Und das Gleiche auch bei den Bergen. Also der Berg und der Berggott, das sind einfach zwei Aspekte des Gleichen. Das sind nicht verschiedene Ebenen.
Also sind dann Ihre Kategorien sehr weit weg? Jetzt bleiben wir mal noch beim Botanischen von denjenigen, die Sie mitgebracht haben.
Nein, das waren sie nicht. Das ist genau das, was wir feststellen konnten mit dieser Methode. Also sie haben genau gleich die Kategorie Feuerholz oder die Kategorie Heilpflanzen oder eben die Kategorie Dualpflanzen. Also es ist jetzt überhaupt nicht irgendwie komplett verschieden. Oder auch dann, wie die Pflanzen, welche Pflanzen das einen Namen haben und die Gruppen, die dann diesem Namen zugeordnet werden, da gibt es durchaus Parallelen zu unserem botanischen System beispielsweise. Natürlich auch Abweichungen, aber auch große Parallelen.
Und das mit dem Besen, was war eine also Kategorie, die wir jetzt nicht kennen?
Wir haben ja x Filter, mit der wir, diese Filter, die bringen wir natürlich aus unserer Kultur mit, und man versucht ja immer irgendwie, sich selber zu überlisten, um eben auf Dinge zu kommen, die man nicht sieht durch diese Filter hindurch. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass wir diese Trennung sehr stark machen, das Materielle einerseits und dann das Transzendente, oder wie wir es benennen wollen, andererseits. Und durch diese Methode ist mir so bewusst geworden, das wird lokal viel weniger gemacht. Also es ist die lebendige Umgebung, und die beinhaltet genauso den Stein wie auch den Geist, den man vielleicht am Abend sieht. Das sind nicht prinzipiell verschiedene Dinge, das sind nicht zwei verschiedene Kategorien, wenn man es so sagen kann.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass in dieser vegetativen Stufe der Rhododendron relativ hoch oben am Berghang wächst und damit auch jetzt vielleicht näher bei den Göttern ist oder heiliger ist. Spielt der beispielsweise eine Rolle in diesen ganzen Ritualpflanzengeschehen?
Verschiedene Rhododendren spielen eine Rolle. Und die, die weit oben wachsen, oder zumindest bestimmte Arten davon, sind zum Teil sehr wichtige Räucherpflanzen. Die werden dann getrocknet und in einem speziellen Räuchergefäß verbrannt. Und dann gibt es aber noch eine andere Rhododendronart, die sehr großblättrig ist und die weiter unten auch vorkommt. Und die hat vor allem bei den Dumbus eine wichtige Rolle gespielt.
Also Dumbus, das sind diese Ritualpflanzen?
Spezialisten, genau, ja. Diese Ritualspezialisten. Und zwar verwenden, die wird einerseits immer verwendet oder zuerst verbrannt, um den Raum zu reinigen. Also immer vor jedem Ritual oder vor jedem Fest. Und andererseits nehmen die Dumbus diese in die Hand oder berühren sie auch kurz mit der Zunge, um ihre ganzen Texte zu erinnern, also um sich an die Texte erinnern zu können. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Da waren mal drei Brüder auf einer langen Reise miteinander unterwegs. Und das eine, das war ein Dumbu, also ein Ritualspezialist von den Shuhi. Das eine, das war ein Lama, ein buddhistischer Mönch. Und das dritte, das war ein Dungpa, das ist ein Ritualspezialist der Nashi. Und alle drei hatten ihre Schriften, ihre heiligen Schriften mit dabei. Und dann, wie der Dumbu mal über Mittag geschlafen hat, waren die anderen mittlerweile sehr, sehr hungrig. Und der Lama hat dann gemeint, sie könnten doch die Kuhhaut vom Dumbu aufessen, wo der seine Schriftzeichen drauf hat. Das haben sie auch gemacht. Und darauf hat aber der Dungpa von den Nashi arg Bauchweh bekommen. Und der Lama hat dann seine Mantras vorgelesen, das hat aber überhaupt nichts geholfen. Und der Dumbu wollte ihm eigentlich auch helfen, hatte aber seine Schrift nicht mehr und konnte seine Texte nicht mehr nachlesen. Und dann hat er glücklicherweise den Anfang der Texte auf diesen Rhododendronblättern gefunden. Und seither brauchen die Dumbus eben diese Rhododendronblätter, um ihre Texte zu erinnern.
Und denken an eine Schriftkultur, die sie einst gewesen sind.
Genau.
Diese Ritualspezialisten, was machen die genau? Sind das Priester, sind das Schamanen, sind das Magier? Was sind das für Leute?
Ja, es ist schwierig, sie einzuordnen. Sie arbeiten beispielsweise mit Mönchen auch zusammen. Es gibt auch Leute, die sie als Schamanen bezeichnen, die während den Ritualen, die über mehrere Tage dauern können, spielen die Trommel eine sehr wichtige Rolle. Das Rezitieren von Texten spielt eine sehr wichtige Rolle. Sie haben verschiedene Methoden, die sie einsetzen, um Krankheiten zu behandeln. Und da spielt eben auch die Verwendung von bestimmten Pflanzen eine wichtige Rolle.
Aber nicht als Medikament, sondern als Rauchpflanze, oder wie?
Ja, die Räucherung von Pflanzen, aber auch die Verwendung von Pflanzen, um bestimmte Geister oder Dämonen zu vertreiben. Die werden dann auch an bestimmten Orten platziert, beispielsweise. Man findet Elemente des tibetischen Buddhismus, die da reinfließen, aber auch der Bön-Religion, der ursprünglichen Religion Tibets. Also es sind eigentlich animistische Praktiken. Wenn man jetzt das Beispiel Krankheiten nimmt, dann wussten sie einfach ganz genau, welche Pflanze das sie jetzt anwenden können, um die Ursache der Krankheit quasi zu bekämpfen oder wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Oder sie wussten, sie haben häufig auch mit einer glühenden Sichel gearbeitet, mit der sie ganz bestimmte Punkte am Körper behandelt haben. Das war zum Beispiel eine Methode, die jetzt so nicht mehr praktiziert wird. Dann haben sie auch Fruchtbarkeitsrituale durchgeführt, also wenn es beispielsweise lange nicht geregnet hat oder wenn es Probleme mit der Ernte gab. Das sind alles Dinge, die ja jetzt so nicht mehr stattfinden.
Also sie haben quasi analysiert, welche Götter da jetzt zuständig sind für das Problem.
Genau.
Und mit welcher Pflanze man diese Götter jetzt da...
Oder Geister oder...
Was auch immer richtig, also zufriedenstellen könnte. Sie sind ja Naturwissenschaftlerin auf der einen Seite, Sie sind auch Ethnologin auf der anderen Seite. Haben Sie sich gefragt, ja, der Rauch nützt auf alle Fälle etwas, weil die Leute dran glauben? Oder haben Sie sich gefragt, hat es da irgendwelche Ingredienzen in diesem Rauch, die vielleicht wirklich etwas helfen, nach unseren Vorstellungen helfen?
Ja, diese Frage interessiert mich sehr. Also das eine ist der kulturelle Kontext und ist das der Hauptgrund, weshalb diese Pflanzen verwendet werden? Oder sind es eben bestimmte Inhaltsstoffe, die man quasi dann über den Rauch inhaliert? Und wir sind momentan auch dabei, diesen Rauch zu analysieren auf flüchtige Inhaltsstoffe. Und es zeigt sich, dass da verschiedene ätherische Öle enthalten sind. Also diese Forschung ist jetzt im Moment ongoing, wie sagt man? Am Laufen.
Sagen wir ongoing.
Also diese Forschung ist momentan am Laufen. Und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass eine sehr alte Tradition auch ist innerhalb von Medizinsystemen, dass man ätherische Öle eben über den Rauch auch zugänglich macht für den Körper und so bestimmte Krankheiten auch behandeln kann.
Also ist anzunehmen, dass da was drinsteckt in diesem Rauch?
Ja, ja.
Aber Sie haben es noch nicht herausgefunden?
Es ist einfach, wie soll ich sagen, noch nicht so spezifiziert.
Wie macht man Rauchforschung? Ganz konkret jetzt, wie fängt man Rauch? Wie beforscht man Rauch?
Wir haben dann die Pflanzen, die lokal verwendet werden, zünden die an und fangen den Rauch in einer Art Sack auf, aus Bratfolie. Und dann saugen wir ihn durch kleine Filter durch. Und die ganzen flüchtigen Stoffe, die im Rauch enthalten sind, die werden aufgefangen in diesem Filter. Und die kann man dann nachher wieder rauslösen und in einem Gaschromatographen analysieren. Also schauen, was es da effektiv drin hat.
Maybe, maybe hope. 是一个早晨，像往常一样，阿玛拉点燃所有的，忽然间佛笑了，阿玛拉满脸是泪水，哦玛尼贝美呼，哦佛笑了，阿玛拉哭了，佛笑了，阿玛尼贝美呼，哦玛尼贝美呼。想的梦，阿玛拉说这是他一生吉祥的梦，哦玛尼贝美呼，哦玛尼贝美呼，
also Caroline Weckerle, das war jetzt aber eine für meine Ohren wunderschöne Schnulze, sage ich jetzt mal.
Ja, das sind Buddhas Teaching, das ist ein Song von einer CD, die momentan sehr hip ist in Muri und überall gehört wird. Das sei angeblich ein Mönch, der da buddhistische Inhalte kommuniziert mit diesen wunderschönen Liedern.
Hört man solche Musik dort am Radio oder wo?
Vor allem über den Fernseher oder zum Teil haben sie auch Musikanlagen. Also mittlerweile die sogenannte moderne Welt hat da Einzug gehalten, auch wirklich in diesen ganz abgelegenen Tälern. Und die Musik spielt eine sehr wichtige Rolle. Die ist von Tibet her stark beeinflusst, aber auch von Han-China her. Auch auf diesen CDs findet man beides. Also man findet tibetische Lieder und man findet chinesische Lieder. Und die hat einen sehr starken Einfluss, vor allem auf die jüngere Generation.
Sie sind seit den 90er Jahren, Caroline Weckerle, inzwischen mehrfach ins Gebiet gereist. Das war zu Beginn eine sehr beschwerliche Reise. Es gab nämlich noch keine Straßen in dieses abgelegene Tal. Heute ist das anders, man kann mit dem Auto hinfahren und das hat vor wenigen Jahren zu einem regelrechten Goldrush geführt.
Im Tal gibt es, oder im Fluss des Tales gibt es Gold und das wurde schon immer gewaschen. Früher, noch vor der kommunistischen Machtübernahme, für das Kloster. Also das Tal hat einem Kloster gehört quasi und da mussten, unter anderem musste Gold abgegeben werden. Das Tal wurde 2000, 2001 mit einer Straße erschlossen und mit dieser Straße sind dann sehr, sehr viele auswärtige Goldwäscher gekommen und es hat zu einem eigentlichen Goldrush 2005 geführt. Und damit hat eine eigentliche Monetarisierung des Tales stattgefunden. Also das Geld, vorher hat vor allem der Tausch eine wichtige Rolle gespielt, plötzlich hat das Geld eine Rolle zu spielen begonnen. Gleichzeitig aber existiert eigentlich keine Vorstellung von Geldmengen und hat da auch skurrile Auswüchse gehabt. Aber jedenfalls haben die lokalen Leute begonnen, Handel zu treiben mit den Goldwäschern, haben auch begonnen, selber Gold zu waschen. Gewisse wurden auch sehr reich. Es hat auch dazu geführt, dass Holz gerodet wurde, weil an den Flusshängen Tunnel gegraben wurden, die mit Holz gestützt wurden, um Geröll rauszuholen und das auch zu waschen. Es hat dann wieder ein bisschen abgenommen, weil nicht mehr so viel Gold gefunden wurde. Und von Anfang an hat die Abmachung bestanden, dass unterhalb der Dörfer, wo die Felder sind, kein Gold gewaschen wird, weil die Leute Angst hatten, da könnte irgendetwas abrutschen oder so. Und jetzt hat es aber 2009 und 2010 einen zweiten Peak gegeben. Und zwar haben auch wieder auswärtige Firmen haben den Leuten das Recht abgekauft, auch unterhalb den Feldern waschen zu dürfen und haben enorm viel Geld bezahlt dafür und haben den ganzen, haben halt alles umgebaut, also den ganzen Fluss umgeleitet, sind mit riesigen Maschinen gekommen. Alles sehr, sehr aufwendig im Riesenstil, haben neue Straßen gebaut. Allerdings auch auf der gegenüberliegenden Flussseite, wo es keine Dörfer gibt. Und es hat sich wohl nicht gelohnt, das Ganze. Also sie sind vorzeitig wieder abgezogen. Sie haben nicht so viel Gold gefunden, wie sie gedacht haben. Aber das bringt jetzt, die Auswirkungen sind jetzt momentan noch nicht abzusehen. Es ist einfach so, dass die Leute unten im Tal in den Dörfern sehr viel Geld bekommen haben. Und die weiter oben natürlich nicht, weil die ja keine Felder entlang des Flusses haben. Und das bringt jetzt natürlich wieder eine ganz neue Dynamik bzw. Spannung auch ins Ganze rein.
Sie haben vorhin gesagt, das hätte skurrile Auswirkungen gehabt, dass das Geld aufgetaucht ist. Was für Auswirkungen ganz konkret so?
Dass einfach zum Beispiel ganz horrende Preise plötzlich für ein Huhn verlangt wurden. Einfach weil man gemerkt hat, die bezahlen mehr oder minder alles. Also es ist einfach, die Relationen waren überhaupt nicht mehr gegeben. Und da ist mir auch aufgefallen, das hängt damit zusammen, dass sie eben nicht mit Geld groß geworden sind. Also dass sie eigentlich, dass damit wenig Vorstellungen, konkrete Vorstellungen verbunden sind.
Aber das wird sich ja wahrscheinlich irgendwann wieder reinnivellieren.
Ja, ich denke, dieser Prozess ist jetzt am Laufen.
Also kann man jetzt sagen, dieser Gold Rush da hat die Leute verändert, hat die Umgebung verändert, hat er auch die Pflanzenwelt verändert?
Er hat nicht direkt die Pflanzenwelt verändert, aber sicherlich die Nutzung der Pflanzen. Und zwar hat dieser ganze Prozess sicherlich stark dazu beigetragen, dass eben traditionelle Praktiken aufgegeben werden. Es gibt zum Teil auch eine Durchmischung, also dass lokale Frauen vor allem beispielsweise einen Goldwäscher heiraten oder auch nach außen gehen. Also es wäre dann, sind vor allem Han-Chinesen, die Goldwaschen gekommen sind, nicht nur, zum Teil auch Tibeter. Und dieses Tal mit diesen verschiedenen Ethnien, das steht eigentlich schon immer in einem starken Spannungsfeld zwischen zwei dominanten Kulturen. Und das ist die han-chinesische Kultur im Osten und die tibetische im Westen. Und was jetzt im Moment zu beobachten ist, dass sich die Leute stärker der einen oder anderen dominanten Kultur annähern und das kleine Lokale aufgegeben wird.
Also entweder Ost oder West.
Ganz genau, ja. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf die Pflanzenwelt, das war auch darauf, was kultiviert wird. Beispielsweise bei den Shui, die ganz im Norden angrenzen an die Tibeter leben, da wird der Reisanbau wird aufgegeben. Die Shui-Sprache, die wird aufgegeben, das Tibetische wird gesprochen. Und es wird, die Tierhaltung wird viel stärker praktiziert jetzt, was eben auch etwas ist, was von den Tibetern kommt.
Also ein klassisches Beispiel, wie sich sogenannte Kulturlandschaft verändert durch kulturelle Veränderungen.
Ja, genau. Also diese Ritualspezialisten, die sind mittlerweile ausgestorben und mit ihnen eigentlich auch das ganze geschichtliche Bewusstsein dieser Ethnie, der Shui. Es ist so, die haben keine Schrift, sondern es ist eine mündliche Tradition. Und diese Ritualspezialisten, die haben nicht nur die Rituale ausgeführt, sondern auch die ganze Geschichte, also bis zu 9 Generationen zurückerinnert. Und das jeweils weitergegeben an ihre Schüler. Und da es eben eine mündliche Tradition ist, bedeutet dies, dass wenn dieses Wissen oder wenn diese Ritualspezialisten ausgestorben ist, ist dieses Wissen weg.
Also sie waren im Jahr 2005 noch dort und da gab es diese Spezialisten noch?
Ja, da gab es noch 2 und die sind mittlerweile gestorben.
Was hat denn das für Auswirkungen gerade auf diese Praktiken? Sind es die einfach damit auch ausgestorben oder machen die Leute das noch?
Die sind weg und das Faszinierende ist, wenn man heute ins Tal geht und mit den Shui arbeitet und nicht wüsste, dass es diese Dumbus noch bis vor wenigen Jahren gegeben hat, man würde nichts darüber erfahren.
Also spurlos verschwunden.
Ja, es gibt überhaupt gar kein Thema mehr. Und der tibetische Buddhismus hat dieses Vakuum quasi gefüllt.
Und das Wissen über diese Pflanzen?
Es gibt ein Alltagswissen oder ein Wissen, was in der gesamten Bevölkerung verbreitet ist, über Ritualpflanzen. Und das sind eben diese Pflanzen, die wirklich täglich auch verwendet werden für Rituale. Aber dieses spezielle Wissen, das ist weg.
Jetzt für Sie so insgesamt, wenn Sie das alles beobachten, ist das ein trauriges Untergehen einer Kultur oder ist das eine interessante Veränderung?
Es hat verschiedene Aspekte. Also was ich von Anfang an faszinierend gefunden habe, wie schnell sich die Leute an das Neue anpassen können. Und ich hatte nie und habe bis heute nicht das Gefühl, dass sie untergehen, also nicht sich damit arrangieren können. Gleichzeitig sind natürlich viele Dinge zu beobachten, die verloren gehen. Diese Offenheit dem Fremden gegenüber, die es gab, bevor der Tourismus gekommen ist, dieser andere Umgang mit dem Materiellen, bevor das Geld gekommen ist, aber vor allem halt auch das ganze Wissen, was mit den Ritualspezialisten verloren gegangen ist, diese Dinge. Und das als Forscher tut einem das natürlich, oder Forscherin tut einem das natürlich weh. Aber jetzt rein vom Lebensgefühl her der Leute habe ich nicht das Gefühl, dass es ihnen schlechter geht. Sie selber sagen sogar, dass es ihnen eindeutig besser geht als noch vor 20 Jahren beispielsweise, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben. Vor allem natürlich auch die jungen Leute. Was auch zu beobachten ist, es ist nach wie vor so, dass das Kollektiv oder die Gruppe sehr, sehr wichtig ist, dass sehr vieles im Dorfverband gemacht wird, von der Organisation, der Arbeit auf den Feldern. Und wenn man eine Straße bauen muss, etc. Aber dass das Individuum immer mehr Platz bekommt oder die Ausbildung der Jungen beispielsweise, was natürlich dann auch wieder zu einer Abwanderung etc. Führen kann.
Atlas. Menschen, Landschaften, Musik. Heute mit der Ethnobotanikerin Caroline Weckerle. Am Mikrofon Maya Brandle, Musikauswahl Valerio Benz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.